Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist soweit. In der Begrüßung klang es schon an, das neue Schuljahr hat begonnen. Die Ferien sind zu Ende für die Schüler sicherlich. Oh, schade. Und auch ich muss ehrlich sagen, der Urlaub hat mir gut getan, aber ich hätte auch noch ein bisschen weitermachen können mit dem Urlaub. Aber nun ist das mal so, der Alltag geht weiter und in der Schule heißt es wieder Lernen und Pauken. Und ich dachte, das ist der passende Moment, dass wir hier auch mal ein bisschen einmal eins machen sollten. Frage in die Runde, wer mag gerne Mathe? Das sind relativ wenige. Wer kann Mathe? Ja, also es ist doch wirklich die kleine Minderheit. Alle anderen könnten vielleicht Hilfe bekommen bei Dorfuchs. Was ist Dorfuchs? Dorfuchs heißt eigentlich einfach nur der Fuchs auf Sächsisch. Dorfuchs eben. Dahinter verbirgt sich ein junges Mathe-Genie, ein Mathe-Fuchs, Johann Beurich. Der ist auf YouTube aktiv und seine Videos wurden inzwischen schon mehr als 30 Millionen Mal angeklickt. Wahrscheinlich in der Regel von Mathe-Schülern. Was macht der Kerl? Er ist Mathe-Rapper. Er versucht, Mathe-Kenntnisse durch Rappen und durch Songs, durch Lieder und Musik zu vermitteln. Sein Video über binomische Formeln wurde 4 Millionen Mal angeschaut schon. Vor ein paar Jahren war er sogar in der Show Kaum zu glauben bei Kai Pflaume. Ich habe euch das mal mitgebracht.
Die oft so trockene Mathematik den Kindern und Jugendlichen auf eine ganz besondere Art und Weise nahezubringen. Es ist so schön.
Wären Klickzahlen im Internet eine Währung, dann könnte sich dieser junge Mann hier Millionär nennen. Johann Beurich, 20 Jahre alt, aus Radebeul in Sachsen. Johann ist Internetstar. Unter dem Namen Dorfuchs werden seine Videos massenhaft verbreitet. Wie er das macht? Er gibt Mathe-Nachhilfe per Musikvideo. Johann singt. Johann rappt.
Ich hab die Formel fürs Volumen einer Kugel dabei. 4 Pi mal R hoch 3.
Johann musiziert sich in die Herzen seiner unbekannten Nachhilfeschüler. Und das ist sein größter Hit. Binomische Formeln.
Klammer auf A plus B, Klammer zu ins Quadrat. Ist gleich A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat.
Ihr Lieben, also das ist schon eine tolle Sache. Wer also ein bisschen Nachhilfe in Mathe braucht, ist da genau richtig. Unser Thema heute heißt ja das himmlische Einmaleins. Und da habe ich gedacht, naja, dann müssen wir eigentlich auch eine kleine Lerneinheit übers Einmaleins noch kurz einschieben. Also nun beim Rappen ist das so, das habt ihr schon gemerkt, das ist manchmal ganz, ganz schnell. Und manche Ältere kommen vielleicht nicht ganz mit, aber ihr könnt euch das zu Hause in Ruhe dann nochmal anhören. Aber man kann vielleicht trotzdem was lernen. Bitte.
Ich denke mal, jeder sieht ein, dass es nützlich sein kann, zwei Zahlen zu multiplizieren. Und um das schnell im Kopf machen zu können, kann auswendig lernen dafür funktionieren. So wie beim Einmaleins, wo man ja mit der Zeit dann die Ergebnisse irgendwie kennt. Und dann ist man jederzeit immer direkt bereit, es zu rechnen. Doch was ist denn, wenn es mal zweistellig wird und man Zahlen von 11 bis 19 vorliegen hat, die multiplizieren soll und man denkt sich dabei nur, sorry, Kack, dann komm erst mal runter, lerne den folgenden Trick und mach den echt mal. Und dann schaffst du das vielleicht sogar ohne Taschen. Rechner.
Nimm die erste Zahl plus die letzte Ziffer von der zweiten. Häng eine 0 dran und jetzt bist du bereit, denn wenn du das Produkt der letzten Ziffern addierst, dann bist du fertig und du bist schneller, wenn du es gleich nochmal probierst. Nimm die erste Zahl plus die letzte Ziffer von der zweiten. Häng eine 0 dran und jetzt bist du bereit, denn wenn du das Produkt der letzten Ziffern addierst, dann bist du fertig und du bist besser, wenn du es dann immer mal trainierst.
Also ich kannte den Trick auch noch nicht. Das ist wirklich eine tolle Sache. Kann man also auf die Weise mal das große Einmaleins lernen. Nun, das große Einmaleins ist ja durchaus anspruchsvoll, aber das kleine Einmaleins, das sollte doch wirklich jeder kennen. Das ist ein so grundlegendes Ding, dass die Schüler das einfach lernen müssen. Und das Geheimnis ist eigentlich, wenn man es erstmal drauf hat, dann weiß man die Lösungen einfach automatisch. Dann muss man gar nicht mehr rechnen. Dann muss man gar nicht mehr nachdenken. Dann ist das einfach da. Dann hat man das Intus, wie man so sagt. Intus, das heißt, man hat das verinnerlicht. Und ihr Lieben, wenn es heute um das himmlische Einmaleins oder das christliche Einmaleins geht, dann ist das genau der Punkt. Es geht um das ganz Schlichte, die Grundregeln des christlichen Lebens. Das ist eine ganze Reihe von wichtigen Aufgaben, die wir einfach lernen müssen, die wir intus haben sollten, dass wir da gar nicht mehr groß nachdenken, dass das einfach läuft. Wie sieht Christsein praktisch aus? Und das versucht Paulus den Thessalonichern und den Hohenhorstern zu vermitteln. Sind wir bereit, in die Schule zu gehen? Bei Paulus in die Schule zu gehen, zu lernen? Maries Mutter kommt von der Elternsprechstunde für die 4. Klasse und sie schimpft aufgebracht: Mensch Marie, dein Klassenlehrer hat mir erzählt, dass es ihm nicht mal gelingt, dir das kleine Einmaleins beizubringen. Siehst du, antwortet Marie, ich habe dir doch immer schon gesagt, dass der Lehrer nichts taugt. So kann man das machen. Den Spieß einfach umdrehen. Und genauso machen das viele Menschen mit Gott. Wenn das Leben nicht gelingt, dann sagen sie einfach, ja, der Lehrer taugt nichts. Gott taugt nichts. Gott, wie kannst du das zulassen? Du bist schuld, du hast mich ja so gemacht. Doch stattdessen ist es doch auch unsere Aufgabe, auf ihn zu hören und zu lernen. Paulus beginnt seine Lernstunde des himmlischen Einmaleins mit einem Wort, das heute nicht modern ist und das wir auch nicht so mögen. Da steht, und ich darf Sie einladen, jetzt mal den Zettel zur Hand zu nehmen. Der Predigtext ist da nochmal abgedruckt und das ist richtig Bibelarbeit heute Morgen. Wir wollen dem mal richtig nachspüren. Und da steht, wir ermahnen euch aber. Wer mag schon gerne ermahnt werden? Nun, Luther hat sich beim Übersetzen von dem griechischen Wort Parakaleo, was da steht, für die Bedeutung ermahnen entschieden. Aber dieses Wort hat eine große Bedeutungsvielfalt. Man kann es auch anders übersetzen. Man kann zum Beispiel auch sagen, ermutigen, ja sogar trösten oder ermuntern. Von unserem neuen Jugenddiakon Erik habe ich vor kurzem eine tolle Wortschöpfung gelernt für genau dieses Wort. Er sagte, man könnte auch sagen, ermahnmutigen. Ermahnmutigen, das können wir uns merken, oder? Ermahnmutigen, das ist klasse, denn ja, es ist auch Ermahnung und wir brauchen das, dass wir mal einen sanften Schubser bekommen, wenn wir es uns im Glauben zu gemütlich einrichten und denken, ach wie schön, Gott liebt mich, wie ich bin. Dann kann ja auch alles bleiben, wie es ist. Ich will so bleiben, wie ich bin, ich darf. Nein, Gottes Geist setzt uns in Bewegung und das heißt auch, er will uns verändern. Darum Ermahnung, aber eben nicht moralisch, mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Liebe, als Ermutigung, als Ansporn, eben Ermahnmutigung. Und nun folgen 15 Aufgaben des himmlischen Einmaleins, die wir im Grunde auswendig lernen könnten. Das kleine Einmaleins in der Mathematik, wer weiß, wie viele verschiedene Aufgaben hat das kleine Einmaleins? Mal schätzen, könnt ihr mal nachzählen, sind genau 55, wenn man die Doppelten rausnimmt. 2 mal 3 ist ja auch 3 mal 2, also wenn man die als eine Aufgabe wertet, dann sind es 55 verschiedene Aufgaben. Aber Paulus mutet uns heute nur 15 zu. Das ist doch schon mal ein Entgegenkommen. Wenn wir sie jetzt ein wenig näher betrachten, dann gehe ich nicht davon aus, dass Ihr, wenn ihr heute zu Hause seid und daheim gefragt werdet, na, was war in der Predigt, dass ihr dann so alle 15 Punkte aufzählen könnt. In der Predigtlehre lernt man, so 3 Punkte in der Predigt, dann wird es kritisch, wenn es mehr wird. Heute Morgen 15, was wird das noch werden? Aber ihr Lieben, machen wir es doch so. Jeder von euch und auch ich selber, wir suchen uns von den 15 3 raus, die für uns persönlich relevant sind. 3 Punkte, 3 Aufgaben, an denen wir lernen wollen. Zum Glück lassen sich diese vielen Ermahnmutigungen auch ein wenig ordnen und zusammenfassen. Die ersten 7, die sind fürs Miteinander bestimmt, fürs Miteinander in der Gemeinde. Und die möchte ich auch heute besonders fokussieren. Aus dem 1x1 wird also erstmal ein 7x1. Das 7x1 fürs Miteinander. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder und Schwestern, weist die Unordentlichen zurecht. Oh Mann, das geht ja gut los. Gut, dass ich vor kurzem meinen Schreibtisch aufgeräumt habe, weil sonst würde meine Frau mir diesen Satz wahrscheinlich heute den ganzen Tag vorhalten. Aber ihr Lieben, es ist klar, dass es hier nicht in erster Linie um Unordnung auf dem Schreibtisch oder im Kinderzimmer geht. Das kann durchaus irgendwo mitschwingen. Aber es geht um was anderes. Es geht darum, dass es Menschen gibt, auch Christen, die Mühe haben, in ihr Leben Ordnung zu bringen. Struktur, Klarheit, sei es beruflich, sei es in den Beziehungen, sei es im Tageslauf. Menschen, die es schwer haben, sich klare Ziele zu setzen. Gehörst du auch dazu? Was ist dein Ziel für die nächsten 5 Jahre? Hast du eins? Lass dir helfen. Sprich mit jemandem, vielleicht einem Seelsorger oder beim Team Zeitpunkt, und überlege, wie kann Ordnung in dein Leben kommen. Und ich frage uns, wie schwer fällt es uns eigentlich anderen, wo es uns auffällt, dass da was nicht in Ordnung ist, dass wir ihnen in Liebe begegnen und sie auch auf Missstände aufmerksam machen. Das ist schwer. Nicht hochnäsig natürlich von oben herab, sondern ganz auf Augenhöhe im Bewusstsein eigener Schwäche. Aber ich gebe es ehrlich zu, auch von mir, es ist viel bequemer wegzusehen, weil man sich nicht traut, Unangenehmes anzusprechen. Viel bequemer. Und liebloser. Ich glaube, an dieser Aufgabe haben wir alle noch viel zu lernen. Tröstet die Kleinmütigen. Was sind Kleinmütige? Nun eigentlich ganz einfach, Menschen, die einen kleinen Mut haben, die also wenig Mut und viele Sorgen haben, die schnell den Mut verlieren, Mutlosigkeit angesichts von Zukunftsängsten vielleicht. Wie kann es weitergehen jetzt hier mit der Corona-Sache oder mit meiner persönlichen Krankheitssituation oder mit meinen Schulproblemen, ihr Schüler hier oben? Vielleicht betrifft euch das. Und hier ist es doch unsere Aufgabe als Christen, Tröster zu sein und Ermutiger. Nicht Vertröster, nicht Trostpflasterchenverteiler, nicht Fertigmacher. Siehste, ich hab's dir doch immer schon gesagt. Oder wer nicht hören will, muss fühlen. Du bist doch selber schuld. Du hast nicht gelernt und nun bleibst du halt sitzen. So nicht. Sondern, wie kann ich dir helfen? Was brauchst du, um neuen Mut zu bekommen? Das wäre die Frage. Fällt dir jemand ein, dem du vielleicht genau diese Hilfe sein könntest? Tragt die Schwachen. Das ist für eine Gemeinde eine große Aufgabe, ein großer Auftrag. Aber wer sind die Schwachen eigentlich? Gibt es das in der Gemeinde, die Starken und die Schwachen? Manchmal hat man vielleicht so den Eindruck, da sind die Helden, die Frommen, die Glaubensstarken, die Heiligen, die Powertypen. Und da sind die Loser, die Versager. Wer meint, Menschen so einteilen zu können, der irrt gewaltig. Wenn Paulus von den Schwachen redet, dann weiß er, dass wir alle dazugehören können. Das Wort die Schwachen wird im Neuen Testament mehrfach gefüllt. Einmal körperlich, wenn wir wirklich schwach sind, wenn wir krank sind, wenn wir alt sind, da wird dieses Wort benutzt. Aber auch auf den Glauben bezogen. Kennst du Phasen, in denen du dich kraftlos fühlst, leer, müde, ausgebrannt im Glauben, wo das Beten dir schwerfällt, wo die Zweifel überhand nehmen? Ich kenne bei mir solche Glaubensphasen auch. Und Paulus, er rechnet sich selbst zu den Schwachen. Denken wir an diesen berühmten Vers, wo Gott ihm sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn, wie geht's weiter? Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. In den Schwachen mächtig, sagt Gott ihm. Das heißt doch, Paulus, mein Lieber, du gehörst mit zu den Schwachen. Und weil jeder mal zu den Schwachen gehört, ist es unsere Aufgabe, barmherzig zu sein. Für die einzustehen, denen es gerade nicht gut geht. Für sie beten, sie tragen, sie zu Jesus tragen. Wie die vier Freunde ihren gelähmten Kumpel auf der Matte zu Jesus bringen. Tragt die Schwachen. Seid geduldig mit jedermann. Das ist auch eine echte Herausforderung. Geduld ist eine seltene Gabe. Herr, schenke mir Geduld, aber sofort. Ja, kennt ihr das? Das griechische Wort, was hier für Geduld steht, das heißt auch Langmut oder einen langen Atem haben oder ein großes Herz haben. Dass man eben nicht so schnell aufgibt, wenn der andere eben nicht so denkt wie ich, wenn er die Dinge anders sieht oder sich anders verhält, als ich es gern hätte. Das gilt für eine Ehe genauso wie für die Gemeinde. Geduld ist auch der Glaube an Gottes verändernde Kraft. Gott kann. Vielleicht hilft es uns, wenn wir uns klar machen, wie viel Geduld hat Gott eigentlich mit uns? Wie viel Geduld hat er mit mir? Wie oft hat er mir eigentlich schon immer und immer dieselben Sünden vergeben? Geduld? Ist das vielleicht deine Lernaufgabe des himmlischen Einmaleins, die du mitnimmst? Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Wie du mir, so ich dir, so lautet eigentlich das Motto der Welt. Ich bin manchmal erschrocken, wenn ich in Seelsorgegesprächen auch von frommen Christenmenschen gehört habe, ja, ich weiß, wir sollen allen vergeben, das tue ich auch bei allen Menschen, aber keine Regel ohne Ausnahme. Was dieser eine da mir angetan hat, das verzeihe ich dem nie. Wenn ich könnte, würde ich ihn. Punkt, Punkt, Punkt. Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte. Wie wäre es, wenn wir das Motto der Welt, wie du mir, so ich dir, ein wenig abändern, wie es jemand mal formuliert hat. Wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Ist das der Punkt, den du mitnimmst? sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander, untereinander, wie es hier heißt. Dem Guten nachjagen. Nachjagen. Einmal in meinem Leben war ich mal auf der Jagd. In Albanien war das. Das ist ein mühsames Geschäft, es erfordert höchste Konzentration. Dem Guten nachjagen, sagt Paulus. Das geschieht nicht von selbst. Das steckt auch nicht einfach so in uns drin, sondern das erfordert Einsatz. Für uns selbst was Gutes suchen, das geht noch, das kriegen wir noch hin. Aber für den anderen, untereinander, füreinander, das Beste, das Gute für den Nächsten suchen, das erfordert Konzentration. Sich freuen, wenn dem anderen was gelingt. Dem anderen die Erfolge gönnen. Auch dann, wenn ich selber verliere. Sich einsetzen, damit es anderen gut und besser geht. Können wir das füreinander? Und das meint innerhalb der Gemeinde. Und die siebte Aufgabe ist, und für jedermann. Also Paulus weitet unseren Blick. Eine Gemeinde ist nicht nur für die Menschen da, die schon zur Gemeinde gehören, sondern auch für die draußen. Für jedermann haben wir die im Blick. Die, die nicht kommen, jagen wir auch für sie dem Guten nach. Setzen wir uns ein für die Nachbarn, für unser Dorf, für Arbeitskollegen, für unser Land. Das also war das 7x1 für unser Miteinander. Nun noch ein kurzer Blick auf die übrigen Aufgaben des himmlischen 1x1. Da sind 5 Aufgaben, die unseren persönlichen Glauben betreffen, unsere Beziehung zu Gott. Nachdem es zunächst um die Beziehung zum Nächsten ging, geht es jetzt um die Beziehung zu Gott. Und da gehört dazu, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Ich hoffe, ihr erinnert euch ein bisschen, über diese Dinge haben wir vor kurzem erst in einem Gottesdienst nachgedacht, Anfang Juli, Überschrift Dankbar. Und dabei haben wir festgestellt, hier geht es nicht um ein Gefühl von, ich fühle mich immer fröhlich, ich fühle mich immer dankbar. Auch als Christ ist man nicht immer fröhlich. Fühlt man sich nicht immer dankbar, sondern es geht dem Paulus hier um eine innere Haltung, um eine Entscheidung, um eine Einstellung. Ich möchte dankbar sein, ich möchte auf das schauen, was ich habe, was Gott mir schenkt und nicht auf das, was mir fehlt und was ich noch brauche. Und diese Grundeinstellung ist durchs Gebet begründet. Wenn ich mein Leben immer im Bewusstsein einer Verbindung zu Jesus Christus führe, das muss nicht immer in ausformulierten Worten geschehen, dieses Beten, sondern es ist eine gelebte Beziehung. Dann wird das auch zu Freude und zu Dankbarkeit führen, auch in Krisen. Den Geist dämpft nicht. Wenn wir an Jesus glauben, dann schenkt uns Gott seinen Heiligen Geist. Das ist so. Und umgekehrt, ohne den Geist könnten wir gar nicht glauben. Aber nun kann etwas Seltsames passieren. Der Heilige Geist ist ein sehr bescheidener, ein zurückhaltender, vielleicht sollte man sagen, manchmal auch ein schüchterner Gast. Man muss ihm schon Raum geben, sonst zieht er sich zurück. Man kann ihn dämpfen, behindern. Das Feuer des Geistes kann man erlöschen, auslöschen. Wenn wir zum Beispiel in permanenter Sünde leben und die Warnungen, die der Heilige Geist uns in unserem Herzen, in unserem Gewissen permanent ständig gibt, wenn wir sie einfach immer ignorieren und beiseite schieben. Oder wenn wir lau werden oder selbstgerecht und überheblich, dann kann das den Geist dämpfen auf die Dauer. Und davor warnt uns Paulus. Ist das ein Punkt, über den wir nachdenken können? Prophetische Rede verachtet nicht. Prophetische Rede. Das sind nicht vorrangig irgendwelche Zukunftsweissagungen, was wir oft mit Prophetie verbinden. Hauptaufgabe der Propheten war etwas ganz anderes. Sie haben in ihre konkrete Zeit hinein Gottes Wort verkündigt. Sie haben Sünde beim Namen genannt, sie haben vor Gottes Gericht gewarnt und haben die Menschen zur Buße gerufen. Das war die Aufgabe der Propheten. Sowas kommt nicht gut an. Und darum mahnt Paulus auch die Thessalonicher, die mochten sowas auch nicht gerne hören. Verachtet das nicht. Das brauchen wir auch immer wieder. Das also das 5x1 für unseren Glauben. Und nun noch ganz zum Schluss das 3x1 für unser ganzes Leben. Prüft alles. Prüft aber alles. Das ist ein ganz guter Ratschlag. Alles prüfen. Ja, aber wie eigentlich? Woran prüfen? Was ist der Prüfstein? Was ist der Maßstab? Nichts anderes als Gottes Wort natürlich. Und darum prüft bitte alles. Prüft die Wahlprogramme der Parteien. Maßstab ist nicht, was die Medien gerade für wichtig halten, sondern was Gottes Wort sagt. Prüft es. Prüft, was in der Kirche erzählt wird. Prüft, was in der Landeskirche erzählt wird. Prüft aber auch, was der Kochlovius hier erzählt. Prüft. Und das Gute behaltet. Nicht alles, was gesagt wird, ist gut. Aber es gibt sicher bei vielen viel Gutes. Und das dürft ihr behalten und bewahren. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Puh, das himmlische 1x1 ist ganz schön anstrengend, oder? Erst 7x1, 5x1, 3x1. Und wie bei Mathe muss man aber nicht alles gleich auf einmal können. Hast du dir 3 Aufgaben mitgenommen? Ich sage ganz ehrlich, dass ich selber an vielen dieser Aufgaben auch immer wieder scheitere. Aber wie tröstlich sind die Schlussworte von diesem Text. Denn sie zeigen uns das Ziel, warum wir überhaupt das alles lernen sollen. Nämlich, weil Jesus Christus wiederkommt und wir so am besten darauf vorbereitet sind. Diese Schlussworte zeigen uns auch, dass es letztlich nicht auf unsere Leistung und auf unsere Kraft drauf ankommt, sondern dass er uns beisteht, dass er treu ist, selbst wenn wir mal nicht treu sind. Er ist da. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird's auch tun. Nicht wir, er in uns. Amen. Das nächste Lied, was wir gleich singen werden, das hat in gewisser Weise auch was mit dem 1x1 zu tun, dass wir nämlich im Glauben an Jesus eins sind. Doch vorher möchte ich euch noch was zeigen. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum ihr am Anfang da diesen Mathefuchs kennenlernen solltet, warum ich den mitgebracht habe. Dieser erfolgreiche YouTuber, der echt schon eine Berühmtheit ist und prominent, er beherrscht nicht nur das 1x1 der Mathematik, er beherrscht auch das himmlische 1x1. Er hat in Jesus seinen Lehrer gefunden. Und ich bin so begeistert, echt, müsst ihr mal gucken, wie er sich überhaupt nicht scheut, zwischen seinen ganzen Mathe-Videos auch immer wieder mal von seinem Glauben zu rappen oder zu singen. Auf YouTube, in aller Öffentlichkeit. Und da wollen wir uns zum Schluss noch eine kurze Kostprobe anschauen. Da war er noch auch ganz jung, zumindest im zweiten Teil von diesem Video, gerade mal so 18 oder so.
Hi, ich bin der Johann und ich studiere Mathematik. Für mich machen Formeln ebenso viel Spaß wie Musik. Und nicht erst seit ich studiere, mag ich das Abstrahieren und Aussagen beweisen, logisch argumentieren. Und ich würde mich selbst als ziemlich rationalen Mensch bezeichnen. Ich überprüfe gern das, was ich tue und was ich weiß, denn nur wenn ich auch kritisch sein darf, geht es um die Wahrheit. Alles andere ist nur blinder Glaube ohne jede Klarheit. Und ich sag dir das als ein gläubiger Christ, weil man das Denken nicht abstellt, wenn man gläubiger ist. Nein, man sollte auch den Glauben und sein Leben hinterfragen. Es geht hier um die Wahrheit und die soll das Leben tragen. Und daher glaube ich nicht nur an eine höhere Macht, ein fliegendes Spaghetti-Monster, was irgendwie irgendwas macht, sondern ich glaube ganz konkret an den Gott der Bibel, der als Mensch zu uns kam. In Jesus zeigt sich Gottes Liebe und dieser Jesus hat wirklich gelebt. Ja, er ist heute sogar der Punkt, ab dem man die Jahre zählt. Da sollte man mal schauen, was über ihn geschrieben steht. Die Bibel ist kein Märchen, sondern Realität. Jeder Mensch hat die Entscheidung, ob er mit Jesus geht und gerettet wird und ob er ewig lebt, denn Gott hat seinen Sohn am Kreuz hergegeben und im Glauben an ihn kannst du ewig leben, denn Gott will, dass jeder gerettet wird. Er klopft auch jetzt bei dir an. Doch viele haben die Tür von sich aus abgesperrt. Lass ihn rein und das Heil kommt bei dir an.